Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote. An der Wall Street herrscht weiterhin gute Stimmung. Der Russell 2000, der Nebenwerteindex, ist auf ein neues Allzeithoch geklettert und so haben in dieser Woche alle wichtigen Indizes, Dow, S&P und die Technologiebörse Nasdaq, allesamt neue Allzeithochs markiert. Es herrscht wahrhafte Goldgräberstimmung an der amerikanischen Börse am Kapitalmarkt und der Risk-On-Modus hat sich weiter positiv entwickelt, nachdem die Fed diese Woche die Zinsen gesenkt hatte. Auf Wochensicht können die Märkte steigende Notierungen verzeichnen. Zwischen 0,6 und 1,2% geht es im Schnitt nach oben. Die Breite hat etwas zugenommen, das ist die gute Nachricht. Nichtsdestotrotz haben mancher so ein bisschen die Befürchtung, dass wir in eine zweite Inflationswelle Sorgen laufen könnten und Sorgen vor selbiger. Was ansonsten noch wichtig ist und was die Zahlen von FedEx machen, über all das spreche ich jetzt. Wie immer an dieser Stelle, seien Sie auch dieses Mal darüber aufgeklärt, dass dieses Video genau keine Anlageempfehlung ist. Spannend, was heute los ist an der Börse und schön, dass Sie wieder hier bei mir sind an den Screens für Ihre tägliche Dosis Wall Street. Die Märkte, Makropolitik und die wichtigsten Unternehmensstories habe ich wie immer für Sie am heutigen Freitag, auch auf Wochensicht so ein bisschen mal, sagen wir mal, zusammengefasst. Legen wir los mit dem Bild heute. Nach dem Feuerwerk gestern wirkt die Wall Street erstmal so ein bisschen satt, aber nur für einen kurzen Moment vorbörslich, denn aktuell sind wir wieder auf Rekordniveaus unterwegs und egal ob Dow, S&P 500 oder Nasdaq, die Zugewinne sind, auch wenn sie nicht exorbitant sind, aber nach wie vor da und es gibt immer noch frisches Geld, was in den Markt fließt. Der von mir angesprochene Russell 2000 hat auch erstmals seit 2021 wieder ein Rekordniveau erreicht. Das ist wichtig, weil es die Rallye im Grunde auf breitere Füße stellt und nicht nur 10 Aktien die Gewinner sind. Also nicht nur die Megatechs, die ziehen. Aswad Damodaran hat es in der Closing Bell bei CNBC eigentlich treffend formuliert. Er hat gesagt, solange die Gewinne liefern, fehlt der Trigger für eine scharfe Korrektur. Ja, der eine oder die andere denkt wahrscheinlich, ach, es wäre doch längstens mal Zeit, 5, 7, 8, 10% runter. Aber der S&P bei rund 6.632 Punkte, was die Futures betraf, schon vorbörslich unter den Gewinnern unterwegs, genauso wie Nasdaq Composite. Und auch der Dow hatte sich dann doch schlussendlich von seiner freundlichen Seite präsentiert. Es ist also, zumindest am Anfang ein Verdauungstag gewesen, der dann aber überging in, okay, es kommt nicht runter, buy the dip, los geht's, ich will unbedingt dabei sein. Was ungewöhnlich ist vor einem Wochenende, vor allen Dingen nach einer so starken Woche. Das Saldo der Woche ist gar nicht so gering. Wir sehen Zuwächse bei Dow und S&P von 0,7%, die Technologiebörse Nasdaq um ca. 1,7% vorne und der Russell, der toppt das Ganze mit guten 3%, die er auf Wochensicht zulegen kann. Ich finde, das spricht alles nach Risk-On-Woche. Warum ist das eigentlich so gewesen? Identifizieren nochmal drei Treiber. Erstens, die Fed, die US-Notenbank, das haben wir diese Woche gesehen, hat die Leitzinsen um 25 Basispunkte gesenkt auf 4 bis 4,25%. Gleichzeitig hat Jerome Powell von einer Senkung aus Risikomanagementgründen gesprochen, also kein Startschuss für eine extrem aggressive Lockerung, wenngleich die Dotplots signalisiert haben, dass weitere zwei mögliche Schritte folgen könnten und möglicherweise bis in den März 2026 hinein insgesamt es sogar 4 Zinssenkungen hätten werden können. Die 10-jährigen Staatsanleihen reagieren positiv darauf, sie steigen also an, wir sehen ein Shift ein bisschen von chinesischen Seite auch raus aus US-Treasuries, rein in Gold und europäische Märkte. Die Märkte preisen Lockerung ein, aber die Konjunktur in den USA bleibt gleichzeitig robust genug, um die langen Zinsen oben zu halten, unterstützt von rückläufigen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die wir gestern gesehen haben. Und rein was die Zahlen betrifft, war das gestern der stärkste Rückgang seit 2021. Das bedeutet übersetzt, kein Rezessionsschock im Nacken. die weiche Landung ist das, was die meisten Marktteilnehmer annehmen. Es ist das Basisszenario, sofern es überhaupt eine leichte Abschwächung geben könnte. Zweitens, die breitere Marktbreite, die Flows. Die Bank of America hat nochmal gezeigt, dass es einen gewissen Risk-on-Modus gibt. Aktien haben im abgelaufenen Woche einen Zuwachs von 68,4 Milliarden Dollar gesehen. Das ist der größte globale Zustrom seit Dezember 24. Davon 57,7 Milliarden in US-Aktien. Emerging Markets 7,6 Milliarden, 5,4 Milliarden alleine in China-Fonds. Die Anleihepreise und die Zuflüsse dort mit plus 14,3 Milliarden, kleinster Zufluss seit 3 Monaten. Und bei Cash sehen wir Abflüsse von 4,8 Milliarden und das ist der erste Abfluss seit rund 7 Wochen. 2 Milliarden nach oben in den Zuflüssen ging es für Gold und das Chartbild sieht wirklich bombastisch aus. Rekordjahr für das Gold, 85 Milliarden Zuflüsse. 4.000 Dollar Marke, sie steht im Raum. Kurz gesagt, Gold ist King, in Cash packt man weniger. Bonds werden zwar gekauft, aber eher mal so lauwarm. Und Gold bleibt trotz des Risk-on-Modus ein struktureller Gewinner. Und genau dieses Nebeneinander, Risikoappetit und Absicherung prägen momentan das Bild an der Wall Street. Und jetzt zum dritten und letzten Punkt. Ich möchte ein bisschen mehr auf Politik und Industrieagenda eingehen. Denn aus Washington hören wir Pläne, die in Richtung Reinvestition dieser 550 Milliarden US-Dollar kommen, die möglicherweise durch den Handelsdeal mit Japan einkommen ins Land und man will das für strategische Bereiche nutzen, also kritische Mineralien, Halbleiter. Man will diese Bereiche anschieben. Gleichzeitig, und das ist vielleicht so ein bisschen das, was wir im Blick haben müssen, steigt das Shutdown-Risiko zum Monatsende. Das könnte möglicherweise ein potenzieller Volatilitätskatalysator sein, denn sollte der Übergangshaushalt nicht durchkommen, den die Republikaner planen, droht Ungemach. Makroseitig hält sich das Bild allerdings ein bisschen auf. Gestern mit einem positiven Philly Fed Index, mit einem spürbaren Sprung bei den Prices Paid und die Received Prices waren weiter rückläufig. Also Entlastung bei der Inflation und ein erfreulicher Arbeitsmarkt insgesamt. Kommen wir nun zu den einzelnen Assets. Aus meiner Perspektive bleibt Gold weiter im Fokus. Wir steuern auf die 5. Gewinnwoche in Folge hin und der Treiber ist vor allen Dingen mal wieder der schwächere Dollar, wenngleich der heute im Gegensatz zu gestern insgesamt ein bisschen zulegen kann. Aber die Zinswende der Fed ist natürlich der sichere Hafen Gold, so Ray Dalio, und die Nicht-Fiat-Währung, die als wichtigere Wertspeicher künftig angesehen werden. Und nach der Bank of Japan Zinsentscheidung, ja, die Zinsen wurden nicht angehoben, aber wir sehen zum ersten Mal eine Korrelation aus japanischem Yen, der steigt, und gleichzeitig der Topics, der steigt. Das möchte ich ganz kurz in Form dieser Grafik mal etwas unter Beweis stellen. Das bedeutet Bullenmarkt in Japan. Öl tendierte zuletzt etwas leichter, trotz der Tatsache, dass in China Lagerreserven aufgebaut wurden. Die Preise stützten dies insgesamt. Der Bitcoin ist minimal tiefer gewesen, teilweise an manchen Tagen diese Woche, aber heute wieder recht freundlich unterwegs. Und aus all dem können wir vor allen Dingen ableiten, dass die Risikobereitschaft wieder zunimmt, gleichzeitig aber nicht blauäugig und blind ist. Kommen wir jetzt mal zu den Einzelstories der Woche. Das war ganz klar gestern die Meldung, dass Nvidia sich an Intel beteiligt mit 5 Milliarden und insgesamt die liquide Situation bei Intel dadurch gut. 2 Milliarden kamen von der Softbank, 9 Milliarden aus dem Treasury Department und man plant gründlich in CPUs der Generation x86 zu investieren, vor allen Dingen in Data- und Rechenzentren. Und man hat mit Nvidia einen namhaften Kapitalgeber. Gleichzeitig ist das natürlich kein Indiz dafür, dass bei Intel alles gut läuft, sondern eher ein industriepolitisches Statement in Richtung US-Chipfertigung. Man will die Lieferketten stärken, die Abhängigkeiten reduzieren und die Analysten sind zumindest, was diese Causa betrifft, eher mal gespalten. Das sehen wir auch darin, dass Benchmark bei Intel das Kursziel auf $43 hebt, die Einschätzung auf Buy nach oben hebt, Barclays die Aktie mit Equal Value bei $25 einstuft und die Citigroup geht mit einer Verkaufsempfehlung ins Rennen mit $29 zur Begründung. Die Foundry Story sei im Kurs zu weit vorweggenommen und der Erfolg unsicher. Da haben wir ja gehört, dass das eigentlich gar nicht passieren soll, sondern Nvidia nach wie vor bei TSMC bleiben soll. Bleibt abzuwarten, was das insgesamt für die Gemengelage heißt. Für PC heißt das neue hybride Design auf jeden Fall Data Center potenziell alternative CPUs-Pfade neben AMD. Und wir haben gestern gesehen, für AMD war das eher mal ein Gegenwind, also ein negativer Katalysator. Wenn wir uns insgesamt diese Chip-Story angucken, dann ist die Wahrheit wahrscheinlich in all diesem Ganzen alles eingepreist. Gleichzeitig hat heute Apple den Verkaufsstart des neuen iPhone 17 Pro gefeiert und die Apple iPods 3, die sind ja in der Lage, synchron zu dolmetschen. Es sieht so aus, als wenn es in Asien eine robuste Nachfrage gibt und JP Morgan hat als Folge darauf das Kursziel von $255 auf $280 angehoben. Zusätzlich ist in der Pipeline ein Foldable und die entsprechende Fantasie für 2026. Wenn wir uns die anderen Märkte anschauen, so liefern die Services eigentlich ein ganz gutes Bild bei Apple und auch die Lieferkette sieht aktuell stabil aus. Kommen wir zu den Unternehmensnachrichten und den Zahlen. FedEx hat im ersten Quartal einen klaren EPS-Beat geliefert mit $3,83 und einem Umsatz von 22,24 Milliarden, der auch ebenfalls über den Erwartungen ausgefallen war. Allerdings deutet die Marge darauf hin, dass man trotz der Kostendisziplin da möglicherweise im angelaufenen Quartal ein leichtes Problem bekommen könnte. Deswegen ist auch die Gewinnschätzung für den Gesamtjahr 26 unter Druck und bleibt ein Thema. Trotzdem kann die Aktie zumindest für den Moment gute 5% zulegen und man erwägt möglicherweise weitere Schritte in Richtung Kostensenkung zu erzielen. Bei den Aktien von Micron, die nächste Woche ja auch Zahlen liefern werden, gab es ebenfalls einen positiven Analystenkommentar. Was vor allen Dingen überzeugt, ist das Pricing. Bei Lennar, dem Immobilienunternehmen, sind die Zahlen eher schwächer ausgefallen. Man ist in allen wichtigen Kerndaten beim Gewinn, beim Umsatz, bei den Auslieferungen deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch die Orders sind eher mal schwächer. Einzig allein die Tatsache, dass die Fed die Zinsen senkt und dementsprechend die Hypothekenzinsen fallen werden, steigert die Chance, dass der Druck auf die Bruttomargen möglicherweise etwas nachlässt. Die Sektor-Takeaways, im Grunde muss man mal sagen, run hot, laut der Bank of America. Die Themen sind Zoll, Steuer und Zinssenkung und die Small Caps und die REITs, Biotech profitieren in solchen historischen Phasen von wachstumsfreundlicher Politik bei gleichzeitig tendenziell stabilen bis nur leicht fallenden Renditen. Sieht das eigentlich alles ganz gut aus, vor allem in den USA bei den Small Caps, die mit plus 8% performen, in Europa und Japan je 25% und China sogar 51%. Wobei China so ein bisschen rausgenommen werden müsste, weil das Ganze sehr politisch getrieben. Also fassen wir zusammen, die Bewertungsebene bleibt weiter heikel. Insgesamt, das sieht man auch so ein bisschen hier am Bulle und Bär Indikator der Bank of America. Da sind wir relativ hochgelaufen, muss man sagen. Also nicht mehr mit neutral. Wir sind jetzt fast schon teilweise im überkauften Bereich bei der einen oder anderen Aktie. Vor allen Dingen bei den Magnificent Seven und den drei weiteren, also den Broadcoms dieser Welt. Dementsprechend kann man sagen, dass im zweiten Quartal möglicherweise die Marktbreite etwas zunehmen wird und die 10 Aktien, die im Grunde den Markt gestützt haben, vielleicht eher mal so leichte Korrekturen sehen könnten. Gleichzeitig, wie gesagt, in Japan ein Bullenmarkt, dem man weiter hinterherläuft, selbst wenn die Bank of Japan in ihrer Betrachtungsweise der Zinssituation etwas hawkischer werden dürfte. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war es für heute von mir. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Handelswoche. Ich wünsche Ihnen einen guten Handelstag und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.